So, guten Morgen. Fangen wir an. Zwei organisatorische Dinge kurz zum Anfang. Ich habe festgestellt, dass ich am 24.06. keine Zeit habe. Das ist ein regulärer Termin, also ist irgend so ein Freitag in 4 Wochen. Und da fällt einfach alles aus. Also weder Vorlesungen noch Übungen. Ja. Fällt aus, aber in den Wochen davor und danach machen wir schon noch was. Eine andere Geschichte ist, wenn Sie sich an die Einführung oder sowas Themenübersicht erinnern, ist unter anderem ein Thema Dateisysteme vorgesehen gewesen. Das werde ich komplett streichen, weil beim letzten Mal hat es eine Doppelung gegeben für die, die Betriebssysteme 2 anschließend bei Herrn Vogt gehört haben. Na, das macht immer nur der Herr Vogt, ich mache immer nur die Betriebssysteme 1. Und dieser Teil 2, den gibt es dann nur bei ihm. Und der macht es auch so, dass er in Betriebssysteme 1 halt alles bis auf die Dateisysteme macht und das in den Teil 2 verschiebt. Und wenn Sie jetzt praktisch bei mir die Vorlesung mit Dateisystemen hören und dann bei Herrn Vogt nochmal, dann haben Sie das doppelt. Und das ist irgendwie Quatsch. Der macht zwar etwas anderes, als was ich normalerweise bei Dateisystemen mache. Also es ist nicht genau deckungsgleich, aber ein bisschen redundant ist es trotzdem. Und irgendwie hängen wir sowieso ein bisschen im Plan hinterher. Jetzt kommt noch dazu eine Stunde Ausfall in der Vorlesung. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das einfach rauszunehmen, die Dateisysteme. Wenn Sie also ein widernatürliches Interesse daran haben, über den für die Klausur notwendigen Stoff hinaus, dann würde ich Ihnen empfehlen, mal in die Unterlagen von vor 2 Jahren reinzugucken, Sommersemester 2009, da finden Sie auch meine alten Folien. Und da habe ich nämlich was ganz Interessantes gemacht. Ich habe Speicherverwaltung und Dateisysteme als einen großen Block behandelt. Und praktisch, weil da ähnliche Prinzipien zum Einsatz kommen, dann können Sie praktisch sich das mal anschauen, nachdem wir durch die Speicherverwaltung durch sind. Das kommt ja erst noch. Das wäre dann eine ganz gute ergänzende Lektüre, aber jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung lassen wir die Dateisysteme eben einfach komplett weg.
Ja? Der Herr Vogt macht ja was anderes in Betriebssysteme 1. Wenn ich jetzt in Betriebssysteme 2 gehen will, brauche ich dann die Vorkenntnisse von Herrn Vogt aus Betriebssysteme 1.
Also was macht er anders? Eigentlich sollte...
Zum Beispiel macht er ja Windows.
Ja, okay, aber die Prinzipien sind ja die gleichen.
Das ist das Gleiche.
Ja. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob er irgendwelche speziellen Windows-Sachen dann für Betriebssysteme 2 voraussetzt, aber ich denke, dass das nicht das Problem ist. Ich meine, das bisschen Linux, was wir hier in der Veranstaltung haben, das ist ja immer nur, wenn Sie halt in der Übung irgendwas machen, dass Sie irgendwelche Dinge mal ausprobieren. Aber der Kern, um den es in der Veranstaltung geht, ist die Theorie, die hinter dem ganzen Zeug steht. Und die ist dieselbe. Ja. Gut, wir waren durch das Thema Semaphore soweit durch. Wir hatten hier nochmal diese andere Variante gesehen, wo Sie halt negative Semaphorwerte auch annehmen können. Und da hatte ich, glaube ich, als letzten Satz irgendwie gesagt, dass es im Prinzip das Gleiche ist. Diese Variante mit den negativen Werten bietet halt den Vorteil, dass man, indem man in den Wert reinguckt, direkt sehen kann, wie groß die Warteschlange ist. Na, wenn Sie das nicht haben, wenn Sie dieses Standardmodell haben, wo der Semaphor runtergezählt wird bis 0 und dann stehen bleibt und dann füllt sich die Warteschlange, dann müssen Sie halt ja manuell irgendwie in die Warteschlange reingucken und zählen, wie viele Dinger sind da drin, wenn Sie das wissen wollen. Und in der Negativvariante müssen Sie es nicht machen. Ansonsten ist es einfach dasselbe in Grün. Und jetzt haben wir gesehen, die Semaphore nutzt man eben, um irgendwie den Zugriff auf Ressourcen zu regeln, die mehrfach vorkommen. Ja, also mein Beispiel immer der Druckerraum mit den 3 identischen Druckern drin und Sie wollen auf irgendeinem davon drucken. Das kann man eben schön mit einem Semaphor machen, der einen Startwert von 3 hat. Wenn wir aber kritische Bereiche schützen wollen, ja, dann haben wir es ja praktisch immer mit Ressourcen zu tun, die es genau einmal gibt und die auch nur genau einmal verwendet werden können. Also liegt es nahe, dann einfach einen Semaphor zu benutzen, der einen Startwert von 1 hat. Den kann man genau einmal praktisch anfordern, ja, mit Wait. Und dann hat halt ein Prozess oder Thread hat halt praktisch Zugriff und danach wird er wieder freigegeben und dann kann irgendein anderer. Und das Ganze, das nennen wir einen Mutex. Ja, also im Prinzip kann man sagen, ein Mutex ist einfach nur ein Semaphor, der einen Startwert von 1 hat. Man kann es aber auch anders definieren und die allgemeine Definition ist, dass man halt sagt, ein Mutex ist im Grunde eine Boolesche Variable. Die kann einen Wert wahr oder falsch annehmen und die soll eben auch wieder den Zugriff auf irgendwelche exklusiv zu nutzenden Daten regeln. Und die Idee hinter diesem True-False ist jetzt, dass man sagt, ah, wenn der Wert True ist, dann ist der Zugang erlaubt und wenn er False ist, dann ist er nicht erlaubt, ist verboten. Ja, und genau wie in Semaphore wollen wir auch bei einem Mutex die Eigenschaft haben, dass das blockierend ist. Ja, das heißt also, wenn Sie mehrere Threads haben, die versuchen, in so einen kritischen Bereich reinzugehen und der erste hat es geschafft, dann ist ja dieser Mutex anschließend auf False gesetzt. Und wenn jetzt ein zweiter Thread ebenfalls versucht, in den kritischen Bereich reinzugehen und praktisch diesen Mutex anspricht und es nicht gelingt, dann soll dieser Thread blockiert werden und auch in eine Warteschlange geschoben werden. Das ist genau dasselbe Spiel wie bei Semaphoren, ja, nur dass wir eben jetzt die Sachen ein bisschen anders nennen. Und auch das Konzept, was passiert, wenn dann wieder freigegeben wird, ist auch dasselbe wie beim Semaphor. Ja, man guckt nach, gibt es in der Warteschlange irgendwas? Wenn da was drin ist, dann wird der zum Beispiel der erste Thread aus dieser Warteschlange wird dann aufgeweckt und kann in seinen kritischen Bereich dann rein. Und wenn die Warteschlange leer sein sollte, dann wird einfach der Mutex-Wert wieder auf True gesetzt. Und das heißt dann eben, der Nächste, der dann versucht, in diesen kritischen Bereich reinzugehen, der sieht dann halt den Wert True und kann direkt rein. Ja, setzt dabei den Wert auf False, damit kein anderer kommt und dann geht es so weiter. Ja, das heißt also, das ist nichts anderes als ein binärer Semaphor, wo Sie die Werte 0 und 1 haben. Und jetzt kann man überlegen, wenn 1 drin steht, dann entspricht es dem True. Ja, weil 1 heißt ja, einmal kann man die Ressource anfordern bei einem Semaphor. Und der Wert 0 würde dann eben false entsprechen. Ja, hier ist wieder so Pseudocode, wie jetzt diese Wait- und Signal-Operationen aussehen. Da ist nichts Neues dazugekommen im Vergleich zu dem Pseudocode, den Sie vorher bei Semaphoren gesehen haben, hat sich nur geändert, dass anstelle von Sem da jetzt Mutex drin steht. Ja, ist also nur eine Änderung der Bezeichnung. Und da wir jetzt eben in der Lage sind, wenn wir so einen Semaphor, der nur die Werte 0 und 1 annehmen kann, wenn wir den verwenden, dann kann man das praktisch auch neu interpretieren und sagen, eigentlich ist es doch mehr so eine Lock- und Unlock-Operation, die da gemacht wird. Ja? Im Zusammenhang mit Semaphoren hat es, also mit allgemeinen Semaphoren, hat es keinen Sinn, von Lock und Unlock zu sprechen. Wenn Sie einen Semaphor mit einem Startwert 3 haben, dann ist es keine Sperre. Ja? Wenn ein erster Thread praktisch diesen Wert runtersetzt auf 1, dann können ja immer noch weitere hinzukommen, also halt insgesamt 3 Stück. Ja, deswegen benutzt man bei Semaphoren dieses Wait und Signal als Bezeichnung und bei den Mutexen schreiben wir stattdessen aber Lock und Unlock. Ja, und wir werden die immer einsetzen, um halt kritische Bereiche zu schützen. Die heute Morgen schon in der Übung waren, haben schon damit ein bisschen experimentieren können und weil da eine Aufgabe war, wo auch die Mutexe drin vorkommen. Und ansonsten für die anderen kommt das dann jetzt gleich nach der Veranstaltung. Gut, dann ist die Frage, wir haben bis jetzt immer gesagt, das Ganze wird blockierend gemacht. Ja, also das heißt, wenn praktisch das nicht erfolgreich ist, wenn ich den Semaphor oder den Mutex nicht weiter runterzählen kann, weil schon die Ressourcen alle vergeben sind, dann soll der Thread, der es versucht hat, der soll blockieren und dann irgendwann aufgeweckt werden. Das war dieses Modell mit der Warteschlange. Das ist ein Standardmodell. Es gibt ein alternatives Modell, wo das Ganze nicht blockierend gemacht wird. Und das sieht dann so aus, dass praktisch so ein Aufruf wie Wait oder Lock, dass der immer sofort zurückkehrt, dass man aber jetzt einen Rückgabewert beachten muss. Wenn das Ganze erfolgreich gewesen ist, ja, also wenn man es geschafft hat, den Mutex zu kriegen, ja, die Sperre, dann kommt praktisch irgendwie ein Wert zurück, ist okay, hat geklappt und ansonsten kommt irgendein Fehlerwert zurück und den muss man dann prüfen. Das heißt, es reicht dann nicht mehr aus, zu sagen Lock von Mutex und dann einfach die Befehle aus dem kritischen Bereich, sondern da muss man praktisch entweder selber eine While-Schleife machen oder irgendeine If-Then-Else-Konstruktion, ja, damit man nicht versehentlich dann doch in den kritischen Bereich reinläuft. Warum würde man das machen wollen? Das hat zum Beispiel dann einen Sinn, wenn Sie versuchen wollen, irgendwelche Werte zu verändern, ja, die in irgendwelchen Variablen gespeichert sind. Der Zugriff darauf ist jeweils exklusiv und es stehen mehrere solche Aktualisierungen von verschiedenen Variablen an. Und in welcher Reihenfolge Sie die aktualisieren, ist egal. Wichtig ist immer nur, dass Sie nicht anderen Threads in die Quere kommen. Ja, dann könnten Sie zum Beispiel hingehen und erstmal versuchen, die erste Variable zu ändern. Und wenn Sie sehen, ich komme da nicht rein, das Ding ist gesperrt, weil da jemand anders mitarbeitet, dann versuchen Sie es halt mit der zweiten Variable. Ja, und das machen Sie dann in der Schleife, solange bis Sie beide Werte geändert haben. Das wird dann ein bisschen besser funktionieren, als wenn Sie einfach direkt mit einer blockierenden Operation praktisch versuchen, die erste Variable anzufassen. Ja, aber die Arten von Mutexen und Semaphoren, die wir in den Übungen und so verwenden werden, das sind alles welche, die immer blockierend sind. Also da haben Sie immer dieses Blockade- und Warteschlangenprinzip. Ein wichtiger Punkt ist, dass diese Wait- und Signal-Operationen, ja, beziehungsweise Lock und Unlock, dass die atomar umgesetzt sind. Weil wenn Sie sich erinnern, wir hatten am Anfang diesen kurzen Block softwaremäßige Synchronisation, ja, oder ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß, aber jedenfalls mit reinen Softwaremitteln, ohne irgendwie Hardwareunterstützung. Und da hatten wir auch schon mal so eine Lock-Variable eingeführt und hatten dann gesehen, das bringt gar nichts, wenn wir einfach nur mit der Lock-Variable arbeiten, weil dann wieder beim Zugriff auf die Lock-Variable es das Problem geben kann, dass zwei Threads die gleichzeitig auslesen und beide glauben, das Lock ist nicht gesetzt und dann gehen die beide in ihren kritischen Bereich rein. Ja, deswegen müssen also diese Operationen atomar arbeiten, das heißt, die dürfen nicht unterbrochen werden, sodass ein anderer Thread dann auch Wait oder Signal gleichzeitig aufrufen kann. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass es so ein Warteschlangenkonzept gibt. Und das heißt also, dass praktisch für jeden Mutex oder für jeden Semaphor, den ich benutze, ich eine separate Warteschlange anlegen muss. Das ist nicht so, dass es für das gesamte Programm irgendwie eine einheitliche Warteschlange gibt und alles, was irgendwie wartet auf einen Mutex oder Semaphor, kommt da rein, sondern für jede solche Datenstruktur, die ich erzeuge, wird eine separate Warteschlange halt erzeugt. Und wenn jetzt einer der Threads oder Prozesse, wenn der Signal aufruft und damit ja praktisch so eine Freigabe bewirkt, dann kann es eben sein, dass in der Warteschlange ein Prozess drin ist und den muss man dann aufwecken. Und die Frage ist jetzt, wenn da vielleicht sogar mehrere drin sind, welchen wird man dann nehmen? Ja, Sie können praktisch sagen, ich mache so ein FIFO-Prinzip. Ja, das heißt, Sie haben wirklich eine richtige Warteschlange, wo die Sachen in einer bestimmten Reihenfolge reingehen, halt in der Reihenfolge, in der Sie versuchen, den kritischen Bereich zu betreten. Und dann nehmen Sie den ersten daraus. Ja, das wäre irgendwie ein gerechtes Prinzip, der zuerst gesagt hat, ich würde gerne die Variable nutzen, der darf es auch dann als erster machen, wenn der Zugriff wieder möglich ist. Und wenn Sie das so umsetzen, dann nennt man das Ganze einen starken Semaphor oder einen starken Mutex. Stark heißt dann einfach, dass diese aus dem System selbst herauskommende Reihenfolge, dass die auch berücksichtigt wird. Und wenn Sie das nicht machen, wenn Sie keine Warteschlange haben, dann haben Sie irgendwie eine zufällige oder von irgendwelchen anderen Dingen abhängende Reihenfolge, dann nennt man das schwach. Das könnte zum Beispiel so ablaufen, dass Sie sagen, ich will nicht extra so eine Warteschlangenstruktur haben, sondern ich mache Folgendes, ich nehme mir die Taskliste, wo die ganzen Prozesse und Threads drin stehen, und wenn ich einen Thread warten lassen will, ja, weil der hat halt Wait aufgerufen und kam nicht direkt weiter, dann schreibe ich einfach in den Prozesskontrollblock rein, dass der auf den Mutex wartet. Ja, das könnte man auch machen, da ist ja schon so eine Datenstruktur vorhanden. Sie können auch nicht auf mehrere Mutexe gleichzeitig warten, also brauchen Sie praktisch nur ein Feld, wo Sie irgendwie einen Identifier für den jeweiligen Mutex reinschreiben. Und dann haben Sie natürlich, wenn Sie jetzt einen, der wartet, wieder aktivieren wollen, dann haben Sie nicht so eine vordefinierte Warteschlange, wo nur die Sachen drinstehen, die auf den Mutex warten, wo es gerade drum geht. Sondern Sie müssen dann einmal durch die Prozessliste durch und da halt suchen nach irgendwas, das wartet. Ja, und wenn Sie das so machen, dann kriegen Sie im Prinzip was Zufälliges raus. Weil das ist dann vielleicht nach Prozess-ID sortiert, ja, irgendwas in der Art. Und dann kriegen Sie halt irgendeinen Prozess oder Thread, der auf den Mutex wartet. Und dann hätten Sie einen schwachen Mutex implementiert. Das will ich nur ganz kurz zeigen, weil entweder hatten Sie das schon heute Morgen in der Übung oder Sie kriegen es nachher noch in der Übung. Das ist praktisch mal Code, um dieses Erzeuger-Verbraucher-Problem, wo wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, zu lösen. Also hier gibt es einen Producer-Thread und einen Consumer-Thread. Und die Idee ist, dass Sie wieder so einen beschränkten Puffer haben, in den Sie Daten reinschreiben mit dem einen Thread und Daten rauslesen mit dem anderen Thread, und das muss irgendwie synchronisiert werden. Ja, da haben wir diese beiden Probleme, dass der Puffer, wenn er leer ist, nicht ausgelesen werden darf, und wenn er voll ist, das nicht reingeschrieben werden darf. Und diese Zustände voll und leer, die verwalten wir hier über zwei Semaphore, die empty und full heißen. Und das empty wird auf die Größe des Puffers gesetzt am Anfang, das ist dieses empty gleich n, und das full wird auf 0 gesetzt. Und diese Semaphore, die zählen praktisch die freien bzw. die belegten Plätze im Puffer. Und außerdem verwenden wir noch einen Mutex, also das ist dann wieder für exklusiven Zugriff gedacht. Und der Mutex hat einfach die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass immer nur ein Thread am Puffer gerade irgendwelche Veränderungen vornehmen kann. Ja, das wird auch wichtig, wenn Sie nicht nur einen Producer, sondern mehrere haben und nicht nur einen Consumer, sondern mehrere. Und im Prinzip kann man dann jetzt sehen, was da passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben ähnlichen Code schon mal vorher gehabt, oder? Irgendwie bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir diesen Verbraucher-Erzeuger-Code schon mal gesehen haben.
Ja, aber den sind wir vorne.
Ah ja. Ja, genau. Da haben wir das mit passivem Warten aber gehabt. Da haben wir uns in so einer Schleife gedreht und praktisch mit Sleep immer wieder gewartet, bis es weiterging. Ah ne, das war auch schon mit Sleep und Wake, genau. Ja. Das war noch kurz, bevor wir mit den Semaphoren angefangen haben. Hier ist das Ganze jetzt einfach nochmal gelöst. Und was man jetzt hier praktisch macht, ist, wenn man hier zum Beispiel im Producer wait empty aufruft, ja, wait empty wird ja versuchen, den Semaphore empty zu erniedrigen. Ja, der steht am Anfang auf n, weil der Puffer komplett leer ist. Also man kann da beliebig viel reinschreiben. Und Moment, wie war das? Empty ist am Anfang n, der Producer. Genau, und jedes Mal, wenn jetzt ein Item produziert wird, wenn wir anfangen mit dem leeren Puffer und produzieren eins nach dem anderen und schreiben den praktisch voll. Ja, das können wir n mal machen. Dann haben wir durch das Wait, was wir n mal aufgerufen haben, haben wir praktisch diesen Semaphore empty runtergezählt bis auf 0. Und wenn der 0 erreicht hat und Sie versuchen dann nochmal in dem Producer-Thread ein neues Item zu erzeugen und in den Puffer einzutragen, dann sind Sie in der Situation, dass Sie jetzt Wait Empty auf den Semaphore machen, der 0 ist. Und dann legt sich dieser Thread schlafen. Ja, weil das Ganze eben so funktioniert und kommt dann in die Warteschlange. Wenn wir jetzt annehmen, dass wir noch mehr Producer-Threads hätten, denen würde das genauso gehen. Ja, die würden auch alle diesen Empty-Semaphore sehen, der auf 0 steht, würden nochmal versuchen, den praktisch zu erniedrigen, das würde nicht gehen, und die würden dann alle in die Warteschlange gehängt. Und der Consumer, der hier irgendwas macht, der sagt am Ende Signal Empty. Und Signal Empty würde eben, wenn die Variable noch nicht 0 ist, ja, dann würde sie praktisch um 1 erhöht einfach. Und wenn sie aber schon 0 ist, dann wird geguckt, ob es in der Warteschlange was gibt. Ja, und wenn das der Fall ist, dann wird einfach einer von den Threads aus der Warteschlange aktiviert. Also damit kriegen wir genau dieses Verhalten hin. Ja, also diese Full und Empty Semaphore, die sind praktisch nur dafür da, dass verhindert wird, dass man zu viel in den Puffer reinschreibt, das wäre Datenverlust, oder dass man zu viel aus einem leeren Puffer rausliest, dann würde man ein Datum ein zweites Mal lesen und irgendwie durcheinander kommen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass jedes Mal, wenn wir irgendwas mit dem Puffer machen, wir außerdem noch den Mutex benutzen. Ja, denn es kann ja sein, dass der Puffer so halb voll ist. Ja, in dem Zustand kann man sowohl lesen als auch schreiben. Aber man sollte das trotzdem nicht gleichzeitig machen, vor allem nicht mit mehreren Schreib- und Lesethreads, weil die sonst nämlich eventuell auf dieselbe Position ein neues Item eintragen. Ja? Gut, und dieses Programm, das kriegen Sie eben dann nachher nochmal in der Übung. Ja? Also das ist so das Grundsätzliche zu Semaphoren und Mutexen. Und im Prinzip können Sie die jetzt nutzen, vor allem die Mutexe, die sind eigentlich am wichtigsten, weil Sie damit eben diese ganzen kritischen Bereiche in Ihrem Code schützen können. Und da haben wir nur ein Problem, dass Sie nämlich, wenn Sie jetzt sehr viele Codestellen haben, wo auf diese Variablen oder sonst was zugegriffen wird, ja, dann müssen Sie praktisch immer darauf achten, an jeder einzelnen Stelle erst den Mutex anzufordern und dann wieder freizugeben. Ja, nehmen wir an, Sie haben 100 Threads laufen oder so, die verschiedene Funktionen ausführen, überall haben Sie das korrekt in den Code eingesetzt, an einer Stelle aber nicht. Dann ist Ihre Synchronisation kaputt, weil es dann passieren kann, dass eben diese eine Stelle, wenn die läuft, dass die in den kritischen Bereich reingeht, obwohl irgendwas anderes da schon drin ist. Ja, es muss nur an einer Stelle vergessen werden, mit dem Mutex zu arbeiten. Oder Sie benutzen zum Beispiel den falschen Mutex. Ja, weil Sie verschiedene Datenbereiche haben, die Sie irgendwie schützen wollen und dafür auch mehrere Mutexe definiert haben. Und an irgendeiner Stelle schreiben Sie halt Mutex 7 statt Mutex 8. Und das ist falsch und das führt dazu, dass das Programm wieder fehlerhaft arbeiten wird. Ja? Das heißt also, diese arbeitenden Mutexen und Semaphoren, ja, enthält eine gewisse Verantwortung, dass man penibelst praktisch alle Stellen überprüfen muss, ob die Schutzmechanismen immer verwendet werden. Und weil das so ist, hat man sich andere Sachen überlegt, wo das Ganze leichter mit wird. Und das ist das Konzept der Monitore. Ja, weil es eben so ist, dass man höllisch aufpassen muss bei Semaphoren und Mutexen, wollte man irgendwas schaffen, ja, was einem diese Arbeit ein bisschen abnimmt. Und das ist genau das Monitor-Konzept. Und es erinnert so ein bisschen an Klassen, weil sie jetzt hingehen und diese ganzen kritischen Bereiche kapseln. Und die Idee, das habe ich zwar auch auf einer der nächsten Folien noch stehen, die Idee ist so ein bisschen folgende. Wenn Sie zum Beispiel in Java oder C++ mit Klassen arbeiten, dann gibt es ja Variablen in der Klasse, die vom Typ private sind. Ja, das sind also Eigenschaften, die können Sie, wenn Sie innerhalb der Klasse irgendwas machen, können Sie die nutzen. Aber wenn Sie ein Objekt erzeugt haben, können Sie das von außen nicht auslesen. Ja, Sie können dann nicht sagen x.wert oder sowas, weil dieses Wert als private deklariert ist und das kriegen Sie nicht. Und dann haben Sie normalerweise so spezielle Methoden, um den Wert auszulesen oder zu verändern. Ja, dann machen Sie vielleicht so eine Methode increment, um den Wert um 1 hochzusetzen und getValue, ja, um den Wert auszulesen und setValue, um ihn zu setzen. Und nur indem Sie diese Methoden dann verwenden, kriegen Sie Zugriff auf diese Werte. Und wenn Sie das jetzt noch einen Schritt weiter denken und sagen, zum einen verlange ich, dass nur über solche Methoden ein Zugriff erlaubt ist, ja, aber ich passe auch noch auf, dass in den Methoden, dass die praktisch als kritische Bereiche gehandhabt werden. Dann haben Sie im Prinzip schon das, was ein Monitor macht. Ja, das sehen wir dann gleich im Detail. Es ist so, dass ein Monitor nicht irgendwas ist, was Sie einfach in einer beliebigen Sprache verwenden können. Also wenn Sie jetzt ein C-Programm schreiben, da gibt es Monitore nicht. Da können Sie nicht einfach eine Bibliothek hinzubinden und haben dann Monitore, sondern grundsätzlich ist ein Monitor etwas, was Teil einer Sprache ist. Und im Prinzip besteht der Monitor jetzt aus erstmal eine Reihe von Variablen-Deklarationen. Alle Variablen, die Sie in so einem Monitor deklarieren, das sind praktisch automatisch solche privaten Variablen, ja, was Sie also in anderen Sprachen private nennen würden. Die sind nicht von außen zugänglich. Und um jetzt damit arbeiten zu können, gibt es sogenannte Prozeduren. Ja, das ist einfach, weil das Monitor-Konzept noch aus einer anderen Zeit kommt, nennt man das nicht Funktionen, sondern Prozeduren. Aber im Prinzip können Sie sich die Prozeduren als Funktionen vorstellen. Ja, das sind Sachen, die arbeiten halt mit den Variablen, können sich auch gegenseitig aufrufen, solches Zeug. Und zusätzlich gibt es noch sogenannte Bedingungsvariablen. Die schauen wir uns erst an, wenn wir die einfache Variante vom Monitor angesehen haben. Und was Sie jetzt machen können ist, wenn Sie jetzt wieder mehrere Prozesse oder Threads haben, die irgendwie gemeinsame Daten nutzen wollen, dann gehen Sie nicht mehr hin und schreiben praktisch direkt so Zugriffscode, um irgendwas mit den Daten zu machen, sondern Sie rufen aus diesen Prozessen oder Threads jeweils diese Monitorprozeduren auf. Ja, und der Monitor stellt dann den gegenseitigen Ausschluss sicher. Das heißt, wenn Sie zwei parallele Threads laufen haben und die wollen beide in den Monitor reinspringen, dann sorgt der Monitor dafür, dass das auf jeden Fall nur einem davon gelingt. Ja, also sobald Sie den Monitor praktisch betreten, ist sichergestellt, dass das nicht doppelt oder mehrfach passieren kann. Ja. Und in dem Moment, wo Sie aus dem Monitor wieder rausgehen, das heißt praktisch diese Funktion, die Sie im Monitor aufgerufen haben, wenn die mit Return wieder zurückgeht, dann ist der Zugriff wieder frei und dann kann wieder der nächste rein. Das wird deutlicher, wenn man sich das grafisch anschaut. Hier sehen Sie oben nochmal die, das ist wieder der super Kontrast, schwarz auf rot. Jedes Mal, wenn ich diese Folie sehe, denke ich, ich muss das mal ändern, dass man es besser lesen kann. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Ja, also oben sehen Sie für Mutexe die klassische Variante. Sie haben zwei Prozesse jetzt in diesem Fall, können Sie auch zwei Threads denken. Die haben jeweils irgendwo einen kritischen Bereich, der halt auf gemeinsame Daten zugreift. Ja, das ist dieses gemeinsame Variablen da, dieses bläuliche Feld in der Mitte. Und so wie wir es bisher uns angeguckt haben, müssten Sie eben jetzt an beiden Stellen am Anfang praktisch ein Lock und am Ende ein Unlock machen. Ja, oder Wait und Signal, wenn Sie die Semaphore-Syntax verwenden. Und diese Lock- und Unlock-Aufrufe, die würden halt denselben Mutex verwenden. Den müssen Sie vorher mal global irgendwo deklariert haben und dann würde das funktionieren. Ja. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass es eben ein komplexes Programm ist und Sie fügen noch ganz viel Code dazu, der auf dieselben Daten zugreift, dann haben Sie überall denselben Ablauf. Sie müssen überall daran denken, Lock Mutex, Unlock Mutex, oben und unten drunter. Und im Monitor machen Sie das jetzt anders. Da schreiben Sie in den normalen Programmcode nicht mehr so Zugriffe wie x gleich 9 oder printfx oder sowas rein, sondern Sie deklarieren so einen Monitor, ja, das ist praktisch sowas wie eine Klasse. Und in dem Monitor definieren Sie jetzt Funktionen, hier meinetwegen Grid 1, Grid 2. Und die führen genau die Operationen durch, die Sie ursprünglich in dem kritischen Bereich vorgesehen haben. Ja, also die hantieren mit den Daten rum, verändern da irgendwas und nutzen praktisch diese gemeinsamen Variablen, die jetzt hier in diesen Monitor reingeschoben sind. Das heißt, was hier irgendwo als Variable, das hat dann auch einen Bezeichner, ja, was da drin steht, das können Sie aus dem normalen Code heraus nicht mehr ansprechen, sondern Sie haben nur noch über diese Funktionen oder Prozeduren, die Sie definiert haben, nur darüber haben Sie Zugriff auf die Daten. Und damit wird jetzt das Programmieren viel leichter. Sie müssen sich praktisch nur einmal am Anfang überlegen, was sind die Daten, auf die parallele Zugriffe möglich sind. Ja, das müssen Sie dann in so eine Monitor-Deklaration reinschreiben. Dann müssen Sie überlegen, was für Operationen führe ich damit durch. Ja, aber letzten Endes, diese Frage, was Sie jetzt für Funktionen oder Prozeduren hier drin haben, das können Sie auch erstmal aufschieben. Weil der wichtige Punkt ist, dass Sie erstmal diese gemeinsam genutzten Sachen in den Monitor verschoben haben. Dann sind die nämlich weg. Ja, die sind nicht mehr sichtbar und Sie merken das dann, wenn Sie anfangen in Ihrem Code irgendwas zu machen und denken, oh, jetzt müsste ich eigentlich mal diesen Wert auslesen, dann werden Sie schon feststellen, ob Sie eine Prozedur dafür geschrieben haben, die diesen Zugriff erlaubt. Weil ohne kommen Sie nicht dran. Dann würden Sie halt noch die entsprechenden Prozeduren und Funktionen hinterher schieben und den Monitor damit ein bisschen erweitern. Aber wenn dann mal alles zusammen ist, dann können Sie praktisch jederzeit neuen Code schreiben, der in weiteren parallelen Threads ausgeführt wird. Und Sie geben überall einfach nur die Aufrufe für diese Monitorfunktionen an. Ja, und dabei kann es nicht mehr zu Synchronisierungsfehlern kommen, weil eben der Monitor dafür sorgt, immer nur ein Thread. Als simples Beispiel, wir wollen auf eine Platte zugreifen. Ja, also es ist jetzt so Pseudocode. Oben wäre die Art und Weise, wie man das mit Mutex machen würde. Der muss halt irgendwo mal global deklariert werden. Und dann haben Sie irgendwo zwei Codebereiche, wo Sie irgendwas mit der Platte machen. Ja, und dann müssten Sie in dem einen Prozess oder Thread halt schreiben, Wait Disk Access, dann den Zugriff durchführen und dann Signal Disk Access. Ja, können sich auch Lock und Unlock stattdessen denken. Und an der anderen Codestelle müssen Sie halt dasselbe machen. Ja, dieselben Wait- und Signal-Aufrufe mit demselben Mutex. Und dazwischen auch wieder die Zugriffe. Und im Monitor sieht es dann anders aus. Sie definieren praktisch einen neuen Monitor und definieren zwei Funktionen, die dieses Lesen und Schreiben machen können. Die werden in der Monitorsprache Entry Procedures genannt. Deswegen steht hier so ein Pseudo-Schlüsselwort Entry, ja, weil das soll ausdrücken, dass das die Einstiegsmöglichkeiten in den Monitor sind. Anders kommen sie nicht rein als über diese Entry-Funktionen. Ja, dann gibt es vielleicht noch irgendeine Art Initialisierung im Monitor, wenn der erzeugt wird. Und im Hauptprogramm, im normalen Code, da rufen Sie jetzt nur noch praktisch diese Methoden aus dem Monitor auf. Ja? Und das können Sie dann auch wieder an beliebig vielen Stellen machen, ohne dass Sie irgendwas nochmal mit einem Mutex von Hand schützen müssen. Ja? Der Monitor wird wahrscheinlich intern einen Mutex verwenden, um das Ganze umzusetzen. Aber das Schöne ist, dass Sie das nicht mehr interessieren muss. Sie wissen nur noch, ich habe diese Daten, wo parallele Zugriffe drauf stattfinden, die habe ich in den Monitor geschoben und damit ist gut. Ja, also wie gesagt, solche Monitore müssen grundsätzlich von der Sprache, die sie verwenden, unterstützt werden, sonst können sie die nicht benutzen. Also die müssen Teil des Sprachkonzepts sein. Deswegen gibt es eben keine Monitore in C, aber es gibt sie zum Beispiel in Java. Und damit kümmert sich dann eben kümmern sich nicht mehr Sie als Programmierer darum, dass es zu diesem gegenseitigen Ausschluss kommt, sondern das macht jetzt alles der Compiler für Sie. Wenn Sie halt einmal richtig identifiziert haben, welche Daten eventuell gleichzeitig verwendet werden. Sie können da immer noch Fehler machen, indem Sie nicht alle solche Daten identifizieren. Wenn Sie dann irgendwelche Sachen haben, die normale globale Variablen sind, die Sie nicht in so einen Monitor gepackt haben und Sie greifen da doppelt drauf zu, haben Sie natürlich dasselbe Problem wieder. Und unten ist jetzt mal nur so Pseudocode gezeigt, wie ein Compiler versuchen könnte, das umzusetzen, indem er einfach praktisch das in eine andere Sprache übersetzt, die kein Monitorkonzept kennt. Und da würde man eben, wenn so ein Monitor deklariert wird, würde man halt einen Mutex erzeugen, den man als Semaphor hier mit Startwert 1 verwendet. Und für jede Entry Procedure, die jetzt benutzt wird, würde man eben daraus eine normale Funktion machen, ja, und die würde halt direkt am Anfang ein Wait und am Ende ein Signal machen. Ja, und damit wäre praktisch das gleiche Verhalten für diesen einfachen Monitor, wäre damit umgesetzt. Okay, das habe ich im Wesentlichen schon erzählt, dass dieses Monitor-Konzept so sehr stark angelehnt ist an das von Klassen aus den objektorientierten Sprachen. Es gibt auch noch ein Programmierparadigma, das nennt sich modulare Programmierung. Das hat auch da noch Verwandtschaft zu, aber das haben Sie wahrscheinlich nicht mehr kennengelernt. Das ist eine Zeitphase vor der objektorientierten Programmierung gewesen. Modular 2 und Modular 3 wären so Sprachen, die sowas gemacht haben. Aber das Grundkonzept, kann man einfach sagen, ist wie bei den Klassen, dass man eben diese Kapselung hat und die Variablen eben, die geschützt werden sollen, von außen nicht mehr sichtbar sind. Ja. Und das funktioniert alles ganz toll. Jetzt gibt es nur ein Problem. Wenn nämlich im Prozess, im Monitor ein Prozess drin ist, ja, der ist über so eine Entry Procedure in den Monitor reingegangen und jetzt muss der aus irgendwelchen Gründen blockieren. Na, weil er noch darauf warten muss, dass irgendwas anderes passiert. Und das, was da passieren muss, das, wo der drauf wartet, das kann dann vielleicht nur ein anderer Thread machen, der dafür aber auch in den Monitor gehen muss. Ja, dann haben Sie ein Problem, weil der blockierte Thread, der ist im Monitor drin. Unsere Monitorregeln haben gesagt, wenn einer im Monitor ist, darf kein anderer rein. Und damit würde das Ganze praktisch anhalten. Ja, es würde einfach nicht weitergehen, weil eben dieser blockierte Prozess oder Thread nie wieder aktiviert werden kann. Der würde ewig im Monitor bleiben. Und deswegen haben die Monitore jetzt noch ein zusätzliches Konzept und das nennt sich Zustandsvariable. Und die Idee ist dabei, dass das, was den Prozess im Monitor da warten lässt, was den potenziell blockieren kann, das ist die Frage, ob eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Ja? Also Beispiele wären wieder sowas wie, der Puffer ist leer, der Puffer ist voll. Ja, vollständig leer, vollständig voll. Das sind ja so Situationen, in denen der Thread nicht weiterarbeiten darf, weil zum Beispiel der Producer in einen vollen Puffer nicht reinschreiben darf. Und damit wäre so eine Bedingung oder so ein Zustand, wäre einfach sowas wie Puffer voll. Und an der Stelle würde das Ding jetzt blockieren. Und der Monitor bietet jetzt an, dass man sogenannte Zustandsvariablen definieren kann. Und da hat man dann neue Wait- und Signal-Funktionen innerhalb des Monitors. Und die haben praktisch die Aufgabe, dass ein Prozess, wenn er merkt, hoppla, ich habe irgendeine Bedingung nicht erfüllt, die ich brauche, ich muss jetzt eigentlich blockieren, dass er blockiert, aber dabei den Monitor freigibt. Ja, also er beseitigt damit genau das Problem, was ich gerade beschrieben habe, dass eben ein Prozess im Monitor blockieren könnte. Das wird einfach aufgehoben. Der Prozess blockiert zwar, aber er sagt, es darf jemand anders in den Monitor rein. Das ist praktisch eine kontrollierte Freigabe des Monitors, ja, weil ich weiß, ich werde blockieren und ich kann erst weitermachen, wenn irgendjemand anders durch den Monitor einmal durch ist. Dann sagt er praktisch M-Wait. Damit wird dieser Prozess gesperrt und der Monitor ist frei. Und der muss jetzt natürlich irgendwie auch nochmal aufgeweckt werden. Und das funktioniert dann darüber, dass ein anderer Thread in den Monitor reingeht. Der kann dann ja diese Bedingungen ja, verändern. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Puffer voll war, indem er was rausliest aus dem Puffer. Ja, und dann soll nach Möglichkeit dieser wartende Prozess aufgeweckt werden. Und dafür gibt es dann eine Signal-Funktion und die wird praktisch diesen schlafenden Prozess dann reaktivieren und direkt wieder in den Monitor reinlassen. Ein Beispiel dazu. Wir haben hier wieder einen Monitor, es gibt irgendwelche Daten da drin und wir haben eine Bedingungsvariable CV hier eingeführt und wir haben eine Prozedur F im Monitor und eine Prozedur G. Ja, und die erste, die sagt am Anfang M-Wait von CV. Ich verwende immer hier jetzt in diesen Monitorbeispielen die Funktionen nicht mit dem Namen Wait und Signal, sondern so M-Wait und M-Signal, damit Sie das nicht durcheinander bringen mit den Semaphore-Wait- und Signal-Funktionen. Ja, in der allgemeinen Definition, was ein Monitor ist, heißen diese Dinger einfach Wait und Signal. Aber ich finde es halt verwirrend, weil die bei Semaphoren genauso heißen. Deswegen habe ich speziell für Monitore dieses M davor gehängt, damit Sie die unterscheiden können. Ja, also wenn Sie irgendwo mal so Pseudocode sehen, wo ein M-Wait drinsteht, dann bezieht sich das immer auf einen Monitor und ein normales Wait on Signal würde sich auf ein Semaphore beziehen. Und hier passiert also jetzt Folgendes. Ja, wir nehmen an, dass der Prozess, in dem die Funktion F aufgerufen wird, dass der zuerst drankommt. Der würde also ein Stück laufen, dann wird er irgendwann dieses M-Wait von CV aufrufen. Das macht er deswegen, weil er, der hat irgendwas getestet, der hat irgendeine Bedingung halt abgefragt. Ja, im Beispiel wieder ist der Puffer voll, hat festgestellt, der ist voll und sagt dann, okay, ich kann erstmal nicht weitermachen. Und dann ruft er M-Weight CV auf. Jetzt schauen wir auf der anderen Seite. Da haben wir den zweiten Prozess. Der wollte eigentlich schon etwas früher in den Monitor rein. Das war hier an der Stelle, da hat er diese Monitorprozedur G aufgerufen. Und es hat natürlich nicht geklappt, weil der Monitor ist ja belegt. Ja, der ist hier oben schon zeitlich ein Stück früher, ist ja der erste Prozess in den Monitor reingegangen. Das heißt also, in dem Moment, wo der zweite Prozess auch eine Monitorprozedur aufruft, ist der erstmal angehalten worden. Dadurch, dass jetzt der erste Prozess M-Wait aufgerufen hat, verlässt er den Monitor. Der wird blockiert und verlässt den Monitor und gibt den sofort frei. Dadurch kann jetzt der zweite Prozess rein. Und wir haben jetzt die Hoffnung, dass der zweite Prozess eben der ist, auf den der erste wartet, ja, der irgendwas verändert an der Situation, sodass es Sinn macht, den ersten Prozess wieder zu aktivieren. Und das wird deutlich gemacht dadurch, dass der zweite Prozess gegen Ende, also eigentlich als letzten Befehl, bevor er den Monitor verlässt, dieses M-Signal aufruft. Und das führt dann dazu, dass jetzt geguckt wird, gibt es irgendeinen Prozess, der sich mit M-Wait, und zwar für dieselbe Bedingungsvariable, schlafen gelegt hat. Und das ist natürlich hier in unserem einfachen Beispiel, ist das der Prozess 1. Ja, in einem größeren Szenario könnten Sie auch mehrere davon haben, dann kann es eine Warteschlange geben. Aber jetzt in dem Szenario würde das dazu führen, dass der hier wieder drankommt und der darf dann sofort wieder den Monitor betreten. Ja, von der Programmlogik her hat er ihn ja nie verlassen. Der ist ja im Ausführen der Monitorprozedur. Aber wir haben ihn praktisch künstlich über dieses Wait aus dem Monitor rausgenommen, obwohl er eigentlich dabei ist, gerade eine Monitorprozedur auszuführen. Ja? Also damit kommt er direkt wieder rein und kann weitermachen. Und was an der Stelle auch noch wichtig ist, der kommt mit Priorität wieder hier rein. Falls es noch irgendeinen dritten Prozess gibt, der auch versucht hat, eine Monitorprozedur aufzurufen. Der steht ja auch an so einer Barriere und darf erst rein, wenn der Monitor komplett frei ist. Der würde in jedem Fall später kommen, weil einer, der sich mit Wait praktisch freiwillig vorübergehend verabschiedet hat aus dem Monitor, der wird in jedem Fall mit Priorität dann wieder reingelassen. Ja, und der Punkt ist jetzt, wir wissen nicht, ob der zweite Prozess wirklich am Zustand was verändert hat, das wo der erste drauf wartet. Ja, das kann sein, das muss aber nicht sein. Das kann auch sein, dass der zweite Prozess sich da irrt, dass er zwar irgendwas verändert hat, aber das noch nicht ausreicht, um den ersten Prozess wirklich weiterarbeiten zu lassen. Das heißt, was dann hier passieren würde, an der Stelle, wenn der erste reaktiviert wird, dann würde der oben nochmal prüfen, ist die Bedingung erfüllt? Ja, auf die er wartet, wie eben Puffer ist jetzt endlich nicht mehr voll. Und wenn er feststellt, das Ding ist immer noch voll, dann wird er sich direkt wieder mit M-Wait schlafen legen und dann so lange warten, bis irgendwann ein Ereignis eintritt, dass er halt weitermachen kann. Okay, wenn also so ein Prozess mit M-Wait praktisch freiwillig aus dem Monitor rausgeht, dann packen wir den in eine Warteschlange, die speziell für diese Zustandsvariable gedacht ist. Und das ist das mit diesen internen Warteschlangen, die haben immer Vorrang vor den Prozessen, die von außen kommen. Das ist das, was ich gerade schon erzählt habe. Hier kann man grob eine Skizze sehen, wie das Ganze funktionieren würde, wenn man das irgendwie mit Mutexen und Semaphoren umsetzen würde. Ja, dann würde man sagen, Condition Variable, das ist sowas, das hat eine Größe der Warteschlange, es hat einen Mutex und ein Semaphore Waiting. Und diese M-Wait-Operation, die würde jetzt praktisch darin bestehen, dass man erstmal den Mutex sperrt, die Warteschlangengröße erhöht, dann den Mutex wieder freigibt und dann Waiting den Wert runterzählt, den Semaphore. Ja, also das muss man sich in Ruhe mal anschauen, wie da die Logik drin ist. Genau, also das M ist praktisch nur für den Zugriff auf die Warteschlange, dass nicht mehrere gleichzeitig auf die Warteschlange zugreifen. Und die Signal-Operation, die irgendeinen aufwecken soll, die würde auch erst wieder den Zugriff auf die Warteschlange sperren und dann reinschauen, ob in der Warteschlange irgendwas drin ist. In dem Fall würden alle aufgeweckt werden. Ja, also die zählt einmal durch die ganze Warteschlange durch und weckt die alle auf. Der Punkt ist, dass natürlich von den ganzen Aufgeweckten dann nur einer wirklich wieder reinkommt, ja, und die anderen sind direkt wieder blockiert, weil es nicht weitergeht. So, wie würde das Erzeuger-Verbraucher-Problem aussehen? Sie sehen, ich verwende hier immer so eine Pseudosyntax für Monitore. Wir werden dann auch noch ein Beispiel in Java sehen, wo das etwas andere Schlüsselworte verwendet. Da kommt dieses Synchronized Schlüsselwort ins Spiel, das Sie vielleicht schon kennen. In dieser abstrakten Monitorsyntax können wir das Erzeuger-Verbraucher-Problem hier so betrachten, dass wir zwei Zustandsvariablen non-empty und non-full haben. Und das ist eben genau das, was ich eben beschrieben habe. Es geht immer darum, irgendwelche Zustände, auf die ein Prozess oder das Fett warten muss, und der darf einfach nicht weitermachen, solange die nicht erfüllt sind. Und die würden wir jetzt hier non-empty, also nicht leer, und non-full, nicht voll, nennen. Das ist die, durch dieses non drücken wir praktisch den erwünschten Zustand aus. Ja, der Verbraucherprozess, der wünscht sich einen nicht leeren Puffer, also einen, in dem irgendwas drin ist, damit er was lesen kann. Und der Erzeuger wünscht sich einen nicht vollen Puffer, weil er nur in einen nicht vollen was reinschreiben kann. Ja. Und dann haben wir praktisch hier zwei Funktionen, Append und Remove. Das sind also Monitorprozeduren, da gelten die üblichen Schutzmechanismen. Es kann immer nur einer rein. Und jetzt kann es halt sein, dass diese Append-Prozedur, die also, das ist der Erzeuger, ja, dass der feststellt, Count ist gleich Buff-Size. Also der Puffer ist voll. Ja, und dann müsste der normalerweise, müsste er halt warten, irgendwie blockieren. Und wenn wir diese Zustandsvariablen nicht hätten, wäre an der Stelle das Ganze gestorben. Ja, weil der wäre im Monitor drin, wäre blockiert. Und damit könnte der Verbraucher, der da den Zustand verändern könnte, der könnte nie in den Monitor rein. Aber weil wir diese Zustandsvariable haben, können wir hier sagen, mWait non-full. Ja, warte darauf, dass es nicht mehr voll ist, von der Logik her. Dadurch wird der aus dem Monitor vorübergehend rausgenommen. Dann kann der Verbraucherprozess rein. Und der macht natürlich ähnliche Sachen hier in Bezug auf, dass der Puffer nicht leer ist. Aber das Wesentliche ist, wenn der Puffer voll ist, dann wird er hier irgendwie was rausnehmen aus dem Puffer und den Wert entsprechend kleiner machen. Ja? Und dann sagt er am Ende mSignal non-full. Und das führt dann dazu, dass oben der Erzeugerprozess wieder reaktiviert wird, direkt wieder im Monitor drin ist und damit weiterarbeiten kann. Ja, also der wesentliche Punkt bei den Monitoren und diesen Zustandsvariablen ist einfach, die Zustandsvariablen erlauben es, vorübergehend den Monitor freizugeben, damit irgendjemand anders im Monitor was machen kann. Und das ist praktisch das, wo der freigebende Prozess drauf wartet. Ja, machen wir an der Stelle die Pause bis, was haben wir jetzt, 48, 9, bis 54.